nach der Unterschrift, nach all dem Formalen, wenn man darüber dann spricht bei der Nachfolgekommunikation, da dann sich einen Plan zu machen und zu sagen, wie kriege ich es denn jetzt innerhalb des nächsten ungefähr halben Jahres, Jahres so hin, dass wirklich alle Zielgruppen, die es hören sollten und bei denen das in den Köpfen ankommen sollte, seien es Kunden, seien es Partner, Lieferanten, potenzielle Bewerbende, Mitarbeitende natürlich immer ganz, ganz oben. Wie kriegen die es denn, wie schaffe ich es denn, dass die das alle so 6 bis 7 Mal jetzt in absehbarer Zeit mitkriegen und immer wieder damit konfrontiert werden, dass ich das jetzt bin oder da jetzt jemand Neues ist oder wir gerade mitten in der Übergabephase stecken, wo es schon alles schriftlich ist und alles so in trockenen Tüchern rein vertraglich, aber wo dann halt auch noch der Übergebene mit im Unternehmen vielleicht ist. Wie kriegen wir das dann sauber hin? Und da habe ich dann die Möglichkeit, halt das ganze Spektrum der Kommunikationsinstrumente zu spielen.
Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger, auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. Heute ist Susanne Körper-Willem zu Gast. Sie ist Expertin und Beraterin für Unternehmenskommunikation rund um Sonder- und Krisensituationen, also allen Themen, die gerade in mittelständischen Unternehmen nicht jeden Tag vorkommen. Vor allem Nachfolgeregelungen, Unternehmenszukäufe und Verkäufe oder auch mal ein von der Polizei gesuchter Mitarbeiter gehören dazu. Daneben ist sie als Dozentin für Unternehmenskommunikation tätig. Wir gehen in dieser Folge den Fragen nach, warum eine Strategie für die Nachfolgekommunikation wichtig ist und was typische Fallen sind oder was immer passiert und wie es besser geht. Welche Möglichkeiten gibt es, Nachfolge nach außen zu kommunizieren und warum braucht es eigentlich eine Expertin für Krisenkommunikation? Und zu welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, diese einzubinden? Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ich begrüße ganz herzlich heute Susanne Körber-Willem. Ich freue mich sehr, Susanne, dass du da bist.
Herzlichen Dank, Lioba. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Du hast ja ein sehr spezielles Thema. Du bist Expertin für Krisenkommunikation und auch nicht nur für irgendwelche Krisen, sondern wirklich Spezialistin auch für alles rund um die Nachfolge. Was passiert fast immer und wie geht's besser?
Also es gibt bei Nachfolgekommunikation, also wenn es überhaupt mal um die Unternehmensnachfolge geht, also darum, dass eine abgebende Generation da ist, eine abgebende Person und mindestens eine nachfolgende Person, da gibt es so ein paar Szenarien, die da am häufigsten vorkommen. Das ist zum einen, wenn wir über interne Nachfolge sprechen, also darüber, dass jemand, der schon im Unternehmen ist, nachfolgt. Da wird meistens intern diese Person, die ist schon bekannt, die wird eine Weile aufgebaut. Und was ich da sehr häufig erlebe und auch von Unternehmen höre, nach einiger Zeit, nach einigen Jahren wird dann halt gesagt, so und jetzt hat Person XY, die ist jetzt künftig hier Eigentümerin, Inhaber, Geschäftsführer, welche Rolle auch immer, der Vorgänger gibt oder die Vorgängerin gibt jetzt ab. Dann gibt es vielleicht noch einen kurzen Pressetermin und dann gehen alle zum Tagesgeschäft über. Wenn man Glück hat, werden vielleicht noch die 3 wichtigsten Kunden angerufen oder gemeinsam besucht. Ja, und alle anderen erfahren es dann mehr oder weniger per Zufall. Das ist das, wie es oftmals bei interner Nachfolge läuft. Bei externer Nachfolge, also wenn jemand von außen ins Unternehmen kommt, dann gibt es zwar im Vorfeld Verhandlungen, die Person, die neu reinkommt, ist ja noch nicht bekannt. Da gibt es dann meistens recht wenig. Im Vorfeld gibt es vielleicht ein paar Gerüchte, weil man doch merkt, die Mitarbeitenden gerade, irgendwas passiert da. Dann irgendwann werden die Verträge unterschrieben, dann werden alle zusammengerufen, meistens bei einer Betriebsversammlung. Und dann wird den Mitarbeitenden erklärt, hier, da ist jetzt jemand Neues, wir haben uns jetzt geeinigt, da kommt jetzt jemand Neues, Vorgänger geht raus. Auch nochmal ein kurzes Pressefoto. Und das war es dann meistens eben auch. Und das ist auch das allerhäufigste Vorgehen, das meistens auch Nachfolgeberater und M&A-Berater empfehlen. Das ist auch ein durchaus sauberes Vorgehen. Nur ganz ehrlich, da wird das Potenzial nicht genutzt. Es richtet zwar keinen Schaden an, aber es passiert letzten Endes auch gar nichts. Es trägt in keinster Weise zum Erfolg der Nachfolge bei. Und es nutzt eben, wie gesagt, auch überhaupt nicht das Potenzial, was möglich wäre. Das mal zum einen, was ich so am allerhäufigsten erlebe.
Warum braucht es ein anderes Herangehen, eine Strategie am besten Fall und dann eben auch nochmal für alle anderen Sachen hat man ja das Konzepte, also das Finanzkonzept und vielleicht auch auf die Mitarbeiter hin ein Konzept und auf den Plan, wie die Nachfolge Schritt für Schritt übergeben wird, wann der Senior sich rauszieht und so weiter. Da gibt es alles gute Überlegungen. Was wäre hilfreich bei einer Strategie, bei der Kommunikation der Nachfolge nach außen, in Richtung Mitarbeiter erstmal, Mitarbeiterinnen, Kunden, Lieferantinnen und so weiter.
Du hast es gerade schon gesagt, bei der Nachfolge, da gibt es dann Menschen, die haben einen Plan. Und so eine Nachfolge ist ja auch immer eine Perspektive. Das bedeutet Perspektiven. Da ist jemand, der sagt, ich will dieses Unternehmen weiterführen. Ich habe eine Vision. Nicht die, mit denen man zum Arzt muss, sondern eine, wie die Zukunft für dieses Unternehmen und für die Leute in dem Unternehmen und für die Kunden auch des Unternehmens, wie die aussehen kann. So, und das ist wunderbar, wenn ich diese Ideen und diese Perspektiven und diesen Plan habe. Nur wenn ich die niemandem erzähle, wie sollen das die Menschen denn erfahren? Und am Ende geht es ja um die Menschen in den Unternehmen. Und um eine saubere Nachfolgekommunikation zu machen und warum die so wichtig ist und warum das auch strategisch wichtig ist, da geht es darum, genau diese Perspektiven in die Köpfe und in den Bauch, in Herz und Hirn der Beteiligten zu bringen. Und das schaffe ich nicht, indem ich einfach nur mal kurz eine Betriebsversammlung starte und eine kurze Presseinfo gebe und sage, es gibt jetzt einen neuen Namen im Impressum, sondern da muss ich das wirklich mehr als einmal auch erzählen und an den richtigen Stellen und in der richtigen Form und in der richtigen Verpackung rüberbringen, damit das dann auch wirklich ankommt. Dafür ist die Strategie in der Nachfolgekommunikation wichtig. Das ist jetzt der Teil, wo es um den Prozess, um die Entwicklung nach den Unterschriften geht. Aber genauso auch im Vorfeld der Unterschriften, bevor es zu den Einigungen kommt, da laufen ja schon sehr lange Prozesse auch im Unternehmen ab. Da laufen ja auch Verhandlungen, da laufen Gespräche, egal ob interne oder externe Nachfolge. Damit die erfolgreich funktionieren kann, brauche ich ja auch die Leute. Entweder die, die da sind, oder ich brauche neue. Ich brauche auch die Kunden. Entweder die, die da sind, oder weitere. Und damit die dabei bleiben, brauche ich diese Strategie. Damit die genau die Botschaften dann auch, dass die ankommen und die Nachfolge dann auch so wahrnehmen, als diese Zukunftsperspektive, als dieses etwas, was sie weiterbringt und ihnen hilft. Das schafft eine saubere Kommunikation. Und darum ist die wichtig.
Wenn du das so erzählst, hat sich so ein Bild bei mir aufgetan. Da gibt es die Versammlung, so klassisch, okay, der gibt ab und die übernimmt. Also die Botschaft ist, wenn ich mir das so vorstelle, es geht weiter wie bisher. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum, auch nochmal zu sagen, es ist bisher richtig gut gegangen, da ist eine Basis und die neue Zeit braucht auch nochmal neue Ansätze und da hat der Nachfolger, die Nachfolgerin auch nochmal die Möglichkeit, die wirklich vorzustellen und die anderen mitzunehmen in diesen Weg der Zukunft.
Das ist aber absolut auch notwendig, weil natürlich ist was sehr, sehr Gutes da. Manchmal ist es auch etwas weniger gut. Ich erlebe auch Fälle, wo es einem Unternehmen nicht ganz so gut geht und der Geschäftsführer, Inhaber schon etwas kämpft. Aber ja, es geht darum, die Ziele, die ich habe, die muss ich den Unternehmen mitteilen. Stichwort Fachkräftemangel. Ich habe einen Nachfolger, das höre ich sogar immer wieder mal. Nachfolger übernehmen, ob intern oder extern, ist nahezu egal. Gehen in ein Unternehmen neu rein, haben auch gute Ideen, führen das Unternehmen fort, fangen an, etwas aufzubauen, aber sagen, jetzt habe ich das Unternehmen vor 2 Jahren übernommen und hier in der Gegend, ich kriege noch nicht mal Bewerbungen. Und selbst wenn ich nur so mit Leuten rede, die glauben alle immer noch, mein Vorgänger leitet das Unternehmen immer noch. So, und jetzt reden wir über Kunden, wir reden über Fachkräfte, wir reden darüber, dass ich so ein Unternehmen irgendwie am Laufen haben muss. Woran liegt es denn, dass das Menschen selbst in der Region, wir reden ja viel über mittelständische Unternehmen, mit denen ich unterwegs bin, warum kriegen die das denn nicht mit, dass da jetzt plötzlich sich etwas geändert hat?
Es geht um eine Öffentlichkeitsarbeit, die deutlich macht, da gibt es ein neues Gesicht, da gibt es neue Ideen, da gibt es Ansätze, auch zukunftsneu und anders zu gestalten. Und das hat auch den Effekt, dass sich zum Beispiel eine jüngere Generation mehr angesprochen fühlt durch eine Nachfolger, eine Nachfolgerin, die eben 30 oder 35 ist. Ich ziehe andere Menschen an in meinem Alter wie eben jemand, der 35 ist. So, das sich auch nochmal bewusst zu machen, dass das klug ist, dieses Gesicht zu zeigen, die Ideen vorzustellen, sodass Menschen sich da andocken können und mitgehen können.
Und das Gleiche gilt ja letzten Endes auch für Kunden oder potenzielle Kunden. Wenn ich die Frage habe als Einkäufer oder Unternehmer, ich schließe einen langfristigen, möglicherweise etwas längerfristigen Vertrag mit einem Unternehmen ab, das mein künftiger Lieferant wird, für welches Thema auch immer. Und ich habe vielleicht die Wahl zwischen einem Unternehmen, wo ich einen, sagen wir mal, Ende 60, Anfang 70-Jährigen als Unternehmensinhaber und Leiter habe, oder ein Unternehmen, wo vielleicht gerade eine jüngere Generation übernommen hat. Bei wem werde ich denn wohl unterschreiben, wenn ich sage, ich möchte mit diesem Unternehmen vielleicht längerfristig zusammenarbeiten? Vor allem, wenn mir der Ältere noch nicht sagen kann, wie geht es denn weiter? Wenn da auch nicht absehbar ist, dass es da vielleicht eine zweite Ebene gibt, die dann relativ kurzfristig auch übernehmen oder einspringen könnte. Auch in solche Überlegungen muss man ja dann denken. Wenn ich aber umgekehrt dann einen Nachfolger habe, der da schon drin ist, oder wenn ich einen Unternehmer habe, der sagt, ja, ich mache das, weil ich das Unternehmen schon lange aufgebaut habe. Aber ich habe da jemanden, es ist sowieso klar, dass da schon jemand vorbereitet wird. Und im besten Fall müssen sie das gar nicht nachfragen, weil dann werden sie nämlich gar nicht angefragt als Unternehmen. Wenn klar ist, da gibt es schon jemanden, da arbeitet ein Unternehmen dran oder ein Unternehmer, tun sie sich auch leichter. Damit beeinflusst man die Frage, wie ich auch nach außen auftrete und wie ich das Thema Nachfolge in meiner Unternehmenskommunikation verpacke, ist etwas, was über den Erfolg des Unternehmens einfach entscheiden kann. Nicht nur über die Nachfolge als solche, sondern letzten Endes auch über die weitere Entwicklung. Was ich auch oft erlebe, das ist, Nachfolge ist ja auch immer etwas, was mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Nachfolge, das betrifft ja immer viele Menschen in einem Unternehmen. Da haben wir die Personen, die es aufgebaut haben oder lange Jahre geführt haben, Jahrzehnte geführt haben, die es jetzt abgeben müssen. Das ist ja wie ein Kind für manche, wie ein eigenes Kind. So, das muss man jetzt plötzlich aufgeben. Dann haben wir die Mitarbeitenden, die sich da an vieles gewöhnt haben. Ich begleite gerade ein Unternehmen im Nachfolgeprozess. Da hat ein anderer Unternehmer, ist jetzt reingegangen, der hat einen ganz anderen Führungsstil. Der setzt auf ganz viel Eigenverantwortung von seinen Teams. Die Mitarbeitenden in dem Unternehmen, das er gerade übernommen hat, die sind sehr an einen, nennen wir es mal, autoritären Führungsstil gewöhnt. Entscheidungen wurden immer von ganz oben abgesegnet. Der Neue sagt jetzt, nö, ich kann nicht jede Entscheidung treffen. Das dann so umzustellen, auch das funktioniert über Kommunikation und Transparenz und ganz viel aufeinander zugehen. Und wenn wir da haben wir aber auch immer Emotionen, weil das verunsichert Menschen auch. Das ist ein Veränderungsprozess. Und das ist aber dann gleichzeitig auch Veränderungen sind Chancen, aber wir Menschen neigen auch öfter mal dazu, oder ein großer Teil von uns neigt dazu, Veränderungen nicht unbedingt sofort als Chance zu sehen, sondern eher als Risiko. Viele von uns sind eher veränderungsvermeidend, um es mal so auszudrücken. Und auch da hilft dann Kommunikation, diese Menschen dann im Unternehmen auch zu halten, weil die haben ja auch ein großes Wissen. Und wenn die dann sehen, vom Bauch her, das ist nichts, was in unseren Köpfen passiert, im Kopf fängt es nur an. Beim Bauch müssen wir sie erreichen, im Herzen. Und dass die sagen, so hier, ich habe ein Bild, ich sehe ein Bild vor meinem geistigen Auge. Ich mag diese Formulierung, die du vorhin schon verwendet hast. Es geht darum, vor allem während dem Übergang, da wirklich das Bild in den Köpfen zu erzeugen. Je nach Unternehmenskultur und je nach Nachfolgesituation kann es auch sein, dass man schon im Vorfeld, bevor tatsächlich die Übergabe erfolgt, wenn die Person bekannt ist, dann dieses Bild in den Köpfen schon anfängt zu erzeugen und die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und die dann irgendwann schon anfangen, auf den Tag hinzufiebern, hatte ich kürzlich auch. Wenn die dann irgendwann auf den Tag hinfiebern, so jetzt ist tatsächlich die Übergabe, das, was wir jetzt vorbereitet haben, worüber wir vielleicht jetzt auch schon lange intern gesprochen haben, damit können wir jetzt rausgehen, weil jetzt ist es endlich in trockenen Tüchern, jetzt sind die Unterschriften unter den Verträgen. Wir wissen es zwar schon alle und eigentlich ist es schon lange besprochen, aber jetzt ist es endlich auch offiziell und jetzt dürfen wir und jetzt können wir und jetzt können wir endlich das auch machen, worauf wir uns vielleicht seit Wochen und Monaten freuen.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Früher gab es Veränderungen, aber man hatte schon das Zielbild klar im Kopf, so wird es sein und deswegen machen wir das. Heute sind ja Veränderungen nötig, ohne dass wir genau wissen, wo es hingeht. Diesen Spirit ins Unternehmen reinzubringen. Also es geht nicht um die Anbetung der Asche, sondern es geht um die Weitergabe des Feuers. Das spielt ja gerade in der Nachfolge ganz zentrale Rolle. Was ist denn das Feuer, das die Generation davor am Brennen hielt und wie können wir das in neuer, veränderter Weise in die Zukunft tragen? Du hast schon jetzt eine ganze Menge der Facetten angesprochen. Was würdest du sagen, was macht Nachfolgekommunikation erfolgsentscheidend? Also was sind so Faktoren, wo du sagen würdest, auf die kommt es an, dass es wirklich gelingt?
Was hilft, ist erstmal von Anfang an sich bewusst zu machen, die Kommunikation spielt eine Rolle. Also ich muss zumindest mir klar werden, ich muss drüber nachdenken. Es reicht nicht, wenn ich erst in dem Moment, wenn dann irgendwann die Tinte unter den Verträgen trocknet, über Kommunikation nachdenke. Das fängt schon viel früher an. Das ist ein Faktor, der dazu beiträgt. Das zweite ist, wir neigen ein bisschen dazu, die Wirkung unserer eigenen Kommunikation zu überschätzen. Also es gibt so eine wunderbare Faustregel, die besagt, wenn wir selber langsam aber sicher genervt davon sind, von dem, was wir sagen, weil wir es gefühlt schon so oft wiederholt haben, dann kommt es langsam bei unserem Gegenüber an. Wenn man es in Zahlen ausdrücken will, dann kann man sagen, so circa 6 bis 7 Mal muss man jetzt, wenn man über Unternehmenskommunikation redet, eine Botschaft hören, damit sie wirklich bei meinem Gegenüber ankommt. Also die Wirkung der eigenen Kommunikation überschätzen wir. Dann gerade bei Nachfolgekommunikation die eigenen Emotionen und auch die des Gegenübers zu unterschätzen. Egal wie rational und objektiv wir aus unserer eigenen Sicht entscheiden und agieren. Aber Nachfolge kommt immer emotional, ist extrem emotional. Und wir können da auch, egal wie professionell wir sonst vielleicht auch in unserer Kommunikation gegenüber Kunden, ich meine, das sind alles erfahrene Unternehmer, die über Nachfolge nachdenken und dieses betrifft. Egal wie professionell und kommunikativ hoch, auf hohem Niveau sie dort agieren, aber wenn es um die eigene Nachfolge geht, da spielen die Emotionen mit rein und die werden einfach sehr, sehr oft unterschätzt. Also die nicht zu unterschätzen ist auch ein Faktor. Da kann dann einfach auch mal ein Gegenüber, ein Sparring von extern, der Blick von extern einfach helfen. Und auch ein Punkt, der manchmal nicht beachtet wird, einfach im Eifer des Gefechts, hatte ich auch erst kürzlich so einen Fall, die Reihenfolge dann nicht zu beachten, wenn man dann tatsächlich, wenn es an die Kommunikation geht, intern vor extern, da gibt es dann so wunderbare Beispiele, wie beide Seiten kommen vom Notar und statt gemeinsam wenigstens in die Firma zu kommen, in die gekaufte, fährt man halt mit den 2 Autos vor, macht schon vor dem Firmenschild das gemeinsame Foto, während alle Mitarbeitenden aus dem Fenster schauen und geht erst dann rein und sagt, jetzt machen wir Betriebsversammlung, jetzt übernehmen wir, jetzt verkünden wir die frohe Botschaft. Oder, auch so schön, der Übergebende geht erstmal in Urlaub nach Unterschrift und dann ist es aber schon in irgendwelchen offiziellen Registern, so Kreditreform ist ein beliebter Fall. Und die Lieferanten rufen dann bei den Mitarbeitenden an und sagen, was ist denn da los? Da steht plötzlich was anderes drin als bisher. Also Reihenfolge beachten, intern vor extern, die eigenen Leute informieren und zwar als allererstes, damit die niemals von woanders erfahren. Das sind so die größten Themen, also frühzeitig drüber nachdenken, die Wirkung der eigenen Kommunikation nicht überschätzen, umgekehrt die eigenen Emotionen nicht unterschätzen und die Reihenfolge beachten. Das sind so die 4 Faktoren, die gerade bei Nachfolgekommunikation entscheidend sind.
Du hast gerade erwähnt, es sind ja gestandene Unternehmer, die eine Nachfolge einleiten. Die haben schon vieles hinter sich gebracht und auf den Weg gebracht. Nur Nachfolge hat der Unternehmer, der jetzt abgibt, vielleicht selber übernommen, wenn es ein Familienunternehmen ist, wenn es eine Tradition hat. Ansonsten ist halt Nachfolge etwas, man macht es maximal zweimal in seinem Leben und das im Abstand von irgendwie 30 Jahren oder so. Das heißt, diese Checkliste, die du jetzt eben mal so benennst, da ist es einfach sinnvoll, da nochmal mit einem Profi zu arbeiten, der sowas öfters macht, damit, also alle Fehler, die du schon mal gemacht hast, das ist oft der Punkt, warum ich einen Profi einkaufe. Ich denke, oh, die hat schon mal alle Fehler hinter sich gebracht, dann muss ich die jetzt auch nochmal alle machen. Ja? Wenn du das so sagst, ist es ganz logisch, aber ich wäre so nicht drauf gekommen, die so zu benennen.
Das ist ja meistens so, wenn man sich mit den Experten unterhält. Unsere Steuer machen wir ja auch, die wenigsten von uns selber. Selbst wenn wir vielleicht, wenn wir Buchhaltung mal gelernt haben irgendwann, aber uns nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich habe selber auch einen MBA in BWL gemacht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, meine Steuer selber zu machen. Das wird dann irgendwann doch kompliziert aufgrund verschiedener Faktoren. Und wie du sagst, die Leute, die sich den ganzen Tag damit befassen, haben nochmal eine andere Sichtweise. Aber es ist tatsächlich so, da muss man noch nicht mal über Nachfolge reden. Aber sobald wir Themen haben, die uns persönlich betreffen. Nachfolge ist sehr persönlich. Da geht es um große Summen, da geht es um viel Geschichte, da geht es um viel persönliches Engagement, um ganz, ganz viel Herzblut auch, gerade bei den gestandenen Unternehmern im Mittelstand, aber genauso bei den Nachfolgern auch, für die ist das ja auch ein großer Schritt. Das ist ja nichts, was wir, wie du sagst, jeden Tag machen. Das machen wir vielleicht zweimal, die meisten von uns, wenn überhaupt. Das macht Sinn, da zumindest mal zu sagen, ich suche mir ein Gegenüber, mit dem ich drüber reden kann, das dann wirklich mir gegenüber auch neutral ist und nicht irgendwie persönlich verbunden. Sehr, sehr häufiges Beispiel, was ich erlebe, das ist dann der gute interne Vertraute, gerade bei der übergebenen Person. Der interne Vertraute im Unternehmen, der zwar eigentlich nichts mit dem Nachfolgethema zu tun hat und noch nicht vorab involviert werden muss, der es aber schon dann mitkriegt und weiß, dem was auch explizit sagt, weil man sagt, den kenne ich schon lange, der trägt das auch nicht weiter und der es dann doch weiterträgt. Oder vielleicht auch, hatte ich kürzlich auch leider erst, der dann der Erste ist, der die Kündigung schreibt nach 20 Jahren Unternehmenszugehörigkeit, was dann natürlich auch zu vielen Fragen führt. Oder auch ein schöner Fall, den ich jetzt kürzlich hatte. In der Verhandlungsphase, gerade bei externer Unternehmensnachfolge, genau drauf schauen, wo man sich auch trifft, ist auch kommunikativ. Kommunikation hat ja nicht nur was mit Sprechen zu tun, sondern auch damit, wo wir und wie wir agieren an ganz vielen Stellen. Und ich hatte kürzlich den Fall, da hat jemand mich angerufen und hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Da hat jemand mitgekriegt, dass da zwei Unternehmer miteinander reden. Und ja, die sind jetzt alle ein bisschen nervös. Die Verhandlungen sind gerade nicht so ganz einfach. Da ist halt der eine Unternehmer mit seinem in der Region bekannten Auto auf dem Hof des anderen Unternehmers gefahren. Und das halt mehr als einmal in relativ kurzer Zeit. Also selbst solche Sachen, der gute Kumpel und die Frage, wer kriegt es denn mit? Über solche Sachen muss ich mir tatsächlich einfach auch Gedanken machen. Das sind sehr, sehr häufige Fälle, wo gerade im Mittelstand einfach dann Dinge schon zu einem Zeitpunkt in Bewegung kommen, wo es nicht sein muss und wo es in den meisten Fällen auch noch gar nicht gewünscht ist. Und der zweite, die andere Falle bei Nachfolgekommunikation, wenn dann der Übergang zumindest formal erfolgt ist, dass dann einfach nichts mehr passiert, kommunikativ.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobeheinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Welche Möglichkeiten gibt es denn? Also ich sage jetzt mal eher so der methodische Ansatz, der konzeptionelle Ansatz. Wie gehst du da vor? Mit was hast du gute Erfahrungen gemacht? Wie kommuniziert man es am besten nach außen?
Also zum einen ist da natürlich die Grundlage, wir müssen Dinge öfter hören. Einmal nach der Unterschrift, nach all dem Formalen, wenn man darüber dann spricht bei der Nachfolgekommunikation, da dann sich einen Plan zu machen und zu sagen, wie kriege ich es denn jetzt innerhalb des nächsten ungefähr halben Jahres, so hin, dass wirklich alle Zielgruppen, die es hören sollten und bei denen das in den Köpfen ankommen sollte, seien es Kunden, seien es Partner, Lieferanten, potenzielle Bewerbende, Mitarbeitende natürlich immer ganz, ganz oben. Wie kriegen die es denn, wie schaffe ich es denn, dass die das alle so 6 bis 7 Mal jetzt in absehbarer Zeit mitkriegen und immer wieder damit konfrontiert werden, dass ich das jetzt bin oder da jetzt jemand Neues ist oder wir gerade mitten in der Übergabephase stecken, wo es schon alles schriftlich ist und alles so in trockenen Tüchern rein vertraglich, aber wo dann halt auch noch der Übergebene mit im Unternehmen vielleicht ist. Wie kriegen wir das dann sauber hin? Und da habe ich dann die Möglichkeit, halt das ganze Spektrum der Kommunikationsinstrumente zu spielen, von klassischer Pressearbeit, auch in lokalen Medien, gerade im Mittelstand, die in ländlichen Regionen sitzen, passiert immer noch regional, wenn ich eben gerade auch in Richtung Bewerbende, potenzielle Mitarbeitende gehe, passiert viel über klassische Pressearbeit immer noch und für die Sichtbarkeit, Online-Medien jeglicher Art, aber auch natürlich persönlicher Kontakt. Und da muss man sich dann immer auch das Unternehmen, die Region und die handelnden Personen anschauen und die lokalen Gegebenheiten. Wo macht es denn Sinn? Macht es denn Sinn, dass ich vielleicht mal ein neues Sponsoring für einen lokalen Sportverein mache? Macht es Sinn, dass ich einen regelmäßigen Pressetermin irgendwie versuche, im Unternehmen zu kriegen? Macht es Sinn, vielleicht auch mal irgendwie intensiver mal einen Girls' Day zu veranstalten? Macht es Sinn, auch mal vielleicht eine neue Website zu machen oder eine Social-Media-Kommunikation in irgendeiner Form einzusteigen? Das muss man sich so ein bisschen anschauen. Also meine Herangehensweise ist dann auch eher zu sagen, wir machen hier ein Konzept, weil mittelständische Unternehmer wollen nicht dann ständig einen externen Berater drin haben, der es dann macht. Das wird ihnen meistens zu teuer. Ich neige dann deswegen dazu, zu sagen, ich mache euch das Konzept und helfe euch zwar bei der Umsetzung, aber ich baue euch das so, dass ihr das selber umsetzen könnt mit euren eigenen Mitteln und dass ich dann halt hin und wieder mal bei Bedarf mit reingehe oder mal bei Sachen helfe oder nochmal mit drauf schaue, sondern dass ihr das wirklich selber könnt. Und da spielt man dann eben die ganze Klaviatur, je nachdem, was eben auch für das jeweilige Unternehmen sinnvoll und auch machbar und umsetzbar ist.
Okay, jetzt nochmal die Frage, zu welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, dich einzubinden? Du hast eben gesagt, frühzeitig. Jetzt ist das so ein Begriff. Wann spricht man mit dir am besten? Und das ist, glaube ich, jedem klar, es ist nicht klug, wenn die Hütte brennt. Wann ist es klug, mit dir zu sprechen? Wann ist es sinnvoll, dich einzubinden?
Also am liebsten ist es mir natürlich, wenn dann in dem Moment, wenn dann das erste Mal so der Gedanke kommt, so ja, jetzt gehe ich mal langsam auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin im besten Fall. Erlebe ich leider noch zu selten, aber auch das kommt. Am liebsten in dem Moment, wenn Unternehmer anfangen, drüber nachzudenken, über Nachfolge und zu sagen, jetzt starte ich tatsächlich den Prozess. Ansonsten, je früher, umso besser, aber das ist wirklich der allerfrüheste Zeitpunkt. Ansonsten, in dem Moment, wo ich anfange, Termine mit potenziellen Interessenten zu machen, das ist ein Punkt, da ist es wirklich notwendig, weil da muss man nämlich dann auch drüber reden, was sagen wir denn den eigenen Leuten, wer da jetzt im Unternehmen sich umschaut. Wenn man dann über eine, gerade bei externer Nachfolge, eine Due Diligence, spätestens da lässt sich ja auch gar nicht vermeiden, dass dann einfach Menschen und Gesichter im Unternehmen unterwegs sind, die eben bisher völlig unbekannt sind, aber auch nicht nur einmal da sind, sondern öfter. Also sobald da Gespräche stattfinden und terminiert werden, da macht es wirklich Sinn. Ansonsten, wie du sagst, meistens werde ich dann geholt, wenn es schon an irgendeiner Stelle nicht mehr so rund läuft, wenn dann die ersten Kündigungen möglicherweise kommen, wenn die Stimmung absackt. Oder auch, wenn es dann heißt, wie kommunizieren wir es denn jetzt, dass da jetzt übergeben wird, aber meistens eben dann erst kurz vor Unterschrift. Je früher ich es weiß, umso besser kann man es vorbereiten und umso weniger Risiken gehen wir ein. Umso eher erschafft man es, dann wirklich den Effekt zu erzielen, dass sich die Mitarbeitenden dann darauf freuen, was da jetzt Neues passiert und was diese Veränderung und dieser Übergang jetzt für sie für Chancen bringt, was sie vielleicht auch an Dingen, die sie genervt haben in der Vergangenheit, weil jedes Teammitglied in jedem Unternehmen hat irgendwas, was es nervt. Und auch so eine Nachfolge und so ein Übergang ist immer auch die Chance, zumindest ein paar von diesen Dingen abzustellen. Und im besten Fall hat man die Chance, genau das dann im Nachfolgeprozess auch mitzugeben sodass die sagen, hey, das ist schön, jetzt scharre ich hier mal mit den Füßen und freue mich sehr drauf, diese Chance zu nutzen, dass ich künftig noch ein bisschen mehr Spaß bei dem habe, was ich tue.
Es gibt ja ein Phänomen, das ist, Veränderungen lösen Unsicherheit aus. Du hattest eben schon angesprochen. Und in den meisten Menschen lösen sie auch Widerstände aus, unterschiedlicherweise. Mhm. Wenn eben deutlich wird, da tut sich was und der Senior guckt nach einer Nachfolge, vielleicht auch schon die ersten Überlegungen, dass da jemand kommt und sich das genauer anguckt, dann ist einfach, weiß ich aus meiner Erfahrung, dann stärkt es die Sicherheit der Mitarbeiter, wenn sie so gut wie möglich Bescheid wissen. Denn die Verunsicherung, die emotionale Verunsicherung, wie geht es hier weiter? Was heißt das jetzt? Werden jetzt alle gekündigt? Das machen sich ja sofort solche Schreckgespenster in den Köpfen rein, die auch nicht beim Einzelnen bleiben, sondern der Flurfunk gefüttert wird. Der dient ja dazu, dass sie sich absichern, also dass sie wieder das Gefühl von Sicherheit haben. Das kann ich alles minimieren, indem ich gut informiere, auch zum Beispiel über die Werte, die mir wichtig sind bei der Nachfolge. Was so Dinge sind, die in der Verhandlung eine Rolle spielen. Da muss ich jetzt keine finanziellen Details nennen, aber zu sagen, es geht darum, dass jemand meine Werte an dem und dem Punkt teilt. Das gibt Mitarbeitern einfach innere Ruhe, nenne ich sie mal. Also Sicherheit im Sinne von innerer Ruhe. Und sie können sich leichter darauf einlassen, als wenn alles so nebulös ist.
Absolut. Ja, ganz genau. Gerade diese emotionale Komponente, die du da gerade auch nochmal angesprochen hast und auch die Transparenz, die da ganz, ganz wichtig ist. Gerade in so Phasen, wenn es dann schon zu großer Verunsicherung gekommen ist, dann zu schauen, hier, ich informiere so gut wie irgend möglich und so offen wie irgend möglich. Das ist dann auch etwas, was dann aber natürlich auch in so einer Phase schwierig ist, weil harte Fakten sind eben während den Verhandlungen selten schon zu kommunizieren. Und da helfen dann auch zusätzlich nochmal das Hervorheben von Werten und Zielen, die man selber, die übergebende Person fürs Unternehmen hat und worauf sie Wert legt bei der Auswahl und bei den Gesprächen mit potenziellen Interessenten.
Ich glaube, wir haben so alle Facetten, die wir so im Vorfeld miteinander überlegt haben, angesprochen. Oder gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist mir noch wichtig zu benennen?
Ich würde es nur noch mal kurz zusammenfassen und sagen, Kommunikation in der Nachfolge kann da ein wirklich erfolgsentscheidender Faktor sein und nutzt das Potenzial, das da vorhanden ist, weil eine kurze Notiz und eine Betriebsversammlung ist einfach viel zu wenig und fangt früh damit an, drüber nachzudenken.
Ja. Also ich fand deine nochmal 6 bis 7 Mal, muss ich was gehört haben, bis es wirklich ankommt, auch nochmal wirklich sehr hilfreich. Susanne, ganz herzlichen Dank für deine Expertise zu diesem Thema. Ich freue mich, dass du da warst.
Herzlichen Dank auch dir, Lioba, und allen fürs Zuhören. Schönen Tag allen. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenfreies Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Shownotes findest du alle Links direkt zu meinen Accounts. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und deine Fragen zur Nachfolge und dem Generationswechsel? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich lese sie auf jeden Fall, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist.